Hier bei 1000 erste Dates geht's immer um eure persönlichsten Dating-Geschichten. Aber heute gehen wir das Thema mal ganz anders an, nämlich wissenschaftlich, zumindest ein bisschen anders. Heute ist nämlich Pia Karbitsch zu Gast. Sie hat Psychologie studiert, arbeitet als Wissenschaftsjournalistin und hat dieses Jahr ihr Buch It's a Date veröffentlicht, das mittlerweile sogar Spiegel-Bestseller ist. Und sie erzählt uns nicht nur, wie Dating auf einer psychologischen Ebene funktioniert, sondern hat auch eine eigene private Story im Gepäck.
Ah, jemand, der auf mich steht. Cool.
1, 2.
Und mein Herz natürlich. Bum, bum,
bum, bum. 3. Ja, liebe was nicht.
8. Mein Sexualtrieb hat mich ausgetrickst.
17.
Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen.
72.
Und dann hat er gesagt.
Entweder geile Story oder tot.
Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub.
370. 500. 766. 344.
1000.
Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
Pia, schön, dass du bei 1000 erste Dates bist. Du bist mir jetzt virtuell zugeschaltet.
Ja, hi.
Wie geht's dir? Hi.
Gut geht's mir. Ich habe gerade schon erzählt, ich komme gerade aus der Sonne. Ein bisschen benommen, habe so ein kleines Sonnentief, aber ansonsten geht's mir sehr gut.
Das ist sehr schön. Du bist 30 Jahre alt, lebst in Berlin, da wo gerade offensichtlich die Sonne scheint.
Mhm.
Und bist heute bei uns zu Gast in einer sehr interessanten Rolle. Nicht nur als Expertin für Dating, sondern auch als jemand, die ihre eigene Dating-Story heute mal mitgebracht hat. Mhm. Und das interessiert mich brennend. Und ich freue mich sehr darauf.
Ja, ich freue mich auch.
Wo befinden wir uns? Wie hat deine Dating-Story begonnen?
Okay, ich fange mal ganz von vorne an. Also ich habe meinen Master in Schweden gemacht. Ich habe Psychologie studiert. Wir sind im Jahr 2019.
Ja.
Und ich komme gerade von der Zeugnisübergabe und dachte mir so, okay, ich kann ja dieses Kapitel Schweden nicht schließen, ohne in der schwedischen Hauptstadt gewesen zu sein. Dahin habe ich es nämlich nicht geschafft in den 2 Jahren Studium. Ich habe in Lund studiert.
Wo?
Das ist ganz im Süden. In Lund heißt das.
Lund.
An der Lund,
okay.
University.
Ja.
Genau, das ist ganz im Süden von Schweden, eine Stunde von Kopenhagen entfernt.
Ja.
Genau, und dachten wir, okay, nee, das kommt mir nicht in die IKEA-Tüte, das Ganze hier zu schließen, ohne in Stockholm gewesen zu sein. Und genau, bin dann mit einem Nachtbus da hochgefahren, waren irgendwie 8, 9 Stunden. Ne, kannst du dir ja vorstellen, ich war richtig fertig, als ich ja morgens angekommen bin, so um 7, kaum geschlafen, total gerädert, fettige Haare, so eine richtig
das
geile Jogger, so, ne, musste irgendwie aufs Klo heute duschen und es war dann so morgens um 7 und ich hatte ein Hostel gebucht und dachte mir so, komm, ich fahre mal ins Hostel, vielleicht kann ich da ja irgendwie schon einchecken, duschen, ne, hab ja irgendwie Glück, dass da schon jemand wach ist, weil ich halt auch nur 2 Tage in Stockholm hatte und natürlich so viel wie möglich von der Stadt irgendwie sehen wollte und genau, dann bin ich zum Hostel gefahren, hatte auch noch keinen Kaffee, was bei mir sehr gefährlich ist, weil ohne Kaffee ist schwierig.
Ja.
Und bin dann bei meinem Hostel angekommen und habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich keine Chance habe, da irgendwie reinzukommen. War halt noch keine andere Rezeption, war halt auch 7:30 dann, ne? Also ist einfach super früh. Und ich glaube, der reguläre Check-in war irgendwie um 15 Uhr oder so.
Oh
und
Gott. Ja,
genau.
Okay.
Und dann dachte
also
ich so,
eigentlich ein kompletter Tag gefühlt.
Ja, voll. Und ich dachte so, ja scheiße, was machst du denn jetzt? Weil, ne, ich muss halt echt aufs Klo. So. Duschen. Und dann hatte ich richtig Glück und auf einmal hörte ich nur, wie eine Tür aufging und dann habe ich da halt so hingeguckt und dann stand da, ey Ricardo, glaubst du, es ist immer so heiß? Dann stand da ein Typ in Boxershorts mit Zahnbürste im Mund. Der hatte mich irgendwie aus dem Fenster gesehen, dass ich da so rumgetigert bin und ziemlich lost aussah und hat mir dann die Tür aufgemacht, netterweise.
Ja.
Und hat mir dann irgendwie, also er hatte halt, wie gesagt, eine Zahnbürste im Mund, hat mir, ich dachte mir, okay, hat er mir so kurz signalisiert, dass er gleich wiederkommt, dass er mal kurz irgendwie...
Wie sah der aus? Kannst du ihn kurz beschreiben? Und hat er Deutsch? Nee, er hat kein Deutsch.
Nee, der hat kein Deutsch gesprochen.
Also das hat man wahrscheinlich durch die Zahnbürste nicht gehört. Aber
nee, aber wir haben generell auf Englisch gesprochen.
Okay.
Ne, war halt irgendwie klar, wir sind beide nicht schwedisch und beide irgendwie international unterwegs sozusagen. Und mein erster Gedanke war nur, boah, ist der schön. Er war, weiß nicht, ich würde sagen so 1,90, so sportlicher Körperbau, so dunkelblonde Haare, helle Augen, 3-Tage-Bart oder 2-Tage-Bart und so richtig so ein offenes Gesicht, weißt du, der hat mich so voll angestrahlt irgendwie, also soweit er strahlen konnte mit seiner Zahnbürste im Mund, aber jetzt irgendwie voll, also war einfach so voll die schöne Ausstrahlung, ich stehe total auf Ausstrahlung und es war halt auch zu 100% mein Typ.
Die Frage aller Fragen, welche Farbe hatte seine Boxershorts?
Oh Gott, ich weiß es tatsächlich noch.
Oh mein
so
Gott.
So blau-weiß gestreift, so diese typische, weißt du,
ja.
Diese lockere Männer-Boxershorts. Ja, und ich war nur so, oh mein Gott, was ist das denn für eine Sahneschnitte? So, und dann dachte ich nur, fuck, wie siehst du denn aus, ne? Das war dann so mein zweiter Gedanke.
Ist das nicht ganz unangenehm dann? Du hast eben gesagt, dass du fettige Haare hattest, auf Klo musstest. Du hast dich unwohl gefühlt, wolltest duschen. Dann siehst du jemanden, der da gerade so sich fresh macht und auch noch so hot aussieht. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, ciao.
Voll,
tschüss.
Voll.
Das war's.
Ja, genau, das habe ich mir auf jeden Fall auch genau so gedacht. Ne? Ich sah halt wirklich aus wie der allerletzte Schlunz. Aber ich meine, was sollte ich machen?
Ja.
It was what it was, so.
Ja.
Und dann kam er halt auch irgendwie wieder und hat sich dann vorgestellt. Also er hieß Floris, beziehungsweise eigentlich hieß er nicht Floris, aber wir nennen ihn jetzt einfach mal Floris.
Floris, okay.
Genau, aus den Niederlanden, aus Holland, aus Amsterdam. Und das war richtig krass, weil wir sind direkt richtig krass eingestiegen.
Inwiefern? Was meinst du damit?
Also wir waren direkt auf so einem richtig deepen Level. Ich weiß gar nicht, wie wir mit dem Gespräch gestartet haben. Also irgendwie waren wir so voll connected ab der ersten Sekunde. Das hatte ich vorher auch noch nie.
Er hatte quasi noch seine Zahnbürste im Mund.
Die hat er dann schon ausgespuckt gehabt. Also er kam dann wieder. Genau, ich hatte mich in der Zeit im Hostel umgeschaut, dachte nur, ja scheiße, wie sehe ich aus? So, ne, hab meinen Backpack irgendwie da in die Ecke geworfen, war aber immer noch nicht auf dem Klo. So. Und dann kam er wieder und hat halt angefangen mit mir zu reden und hat mir halt so erzählt, dass er mit seinem Kumpel, also er war auch nicht alleine in Stockholm, er war mit einem Kumpel unterwegs und die sind von Amsterdam mit dem Fahrrad nach Stockholm gefahren.
Was man halt so macht.
Und ich war nur so, jo, kann man halt mal machen, ne?
Sicher.
Was zur Hölle, so. Hat mir halt davon erzählt irgendwie und ja, ich war halt irgendwie so voll gefesselt und dann meinte er aber auch so, ja, es ist halt auch kein Zufall, dass sie schon so früh wach sind, weil die müssen jetzt gleich zum Zug und dann wollten sie halt mit dem Zug von Stockholm zurück nach Holland fahren, weil sie dachten, ey, ja, die Strecke müssen sich halt nicht nochmal antun.
Ja. Wie alt ist denn der gewesen? Also war der älter, jünger?
Nee, ich wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber im Nachhinein wusste ich, dass der 28 war, also ungefähr so alt wie ich, glaube ein Jahr älter, Aber viel mehr wusste ich gar nicht über ihn. Dann kam schon sein Freund an und meinte, ja, die müssten jetzt los und so zum Zug. Dann haben wir uns verabschiedet, haben uns sogar direkt umarmt, weil wir uns irgendwie so connected gefühlt haben. Ne? Wir hatten so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten Talk so und haben uns direkt umarmt.
Denkt man da nicht viel weiter? Also hast du nicht irgendwie schon im Kopf geplant, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass wir zusammenziehen, Kinder kriegen, heiraten? Sowas?
Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich war ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, ne? Weil, wie gesagt, kaum geschlafen, ne, musste aufs Klo, hab noch nicht geduscht, hat noch keinen Kaffee, das war halt auch krass. So, und ich habe das dann irgendwie erst, also die beiden sind dann auch abgehauen und ich war dann halt duschen, war auf Toilette und so, hab mich fertig gemacht und hab mich dann halt losgemacht, hab mir einen Kaffee gesucht, hatte so einen ganz oldschool, so einen Reiseführer von Stockholm noch irgendwie gefunden gehabt und genau, wollte mir einfach so ein bisschen überlegen, was ich den Tag so treibe, weil ich halt auch allein unterwegs war und saß dann so, auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen und ich dachte nur so, okay, und dann stand im Betreff einfach Greetings from Amsterdam und ich dachte mir nur so, okay, warte, was, wir haben doch überhaupt nichts ausgetauscht, er wusste noch nicht mal meinen Namen, weil ich hatte auch vergessen, mich vorzustellen, er hatte sich vorgestellt, ich hatte mich nicht vorgestellt und auf einmal habe ich eine E-Mail von ihm bekommen, Betreff war halt, wie gesagt, Greetings from Amsterdam und dann hat er halt am Ende geschrieben, you're sincerely the Dutch guy from this morning. Und ich dachte nur, okay, wow, und pass auf.
Aber wie ist denn der dann?
Ja, er hat also erstmal in der E-Mail hatte er geschrieben, dass sie irgendwie ihre Fahrräder nicht mit in den Zug nehmen durften. Da hätten sie noch irgendwie ein extra Ticket buchen müssen, bliblablub, keine Ahnung, das wussten sie vorher nicht. Und dementsprechend mussten sie den Zug halt canceln und haben einen neuen Zug für abends gebucht. Und er hatte also den Tag noch in Stockholm. Und das hat er mir in der E-Mail geschrieben und meinte halt so, hey, ne, ich weiß nicht, was deine Pläne sind, aber wenn du Lust hast, ich würde dich voll gern irgendwie wieder treffen, dich kennenlernen, ne, schreib mir, ruf mich an, hier hast du meine Handynummer. Und ich sehe schon, du willst die ganze Zeit fragen. Ja, ich sehe es dir an.
Wie kam er an deine E-Mail-Adresse?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und zwar Ich hatte ihm ein Foto gezeigt auf Instagram, auf meinem Profil. Und er hatte dann so halb noch meinen Insta-Namen irgendwie im Kopf, wusste, dass ich an der Lund University studiert hatte und hat dann halt einfach so meinen halben Insta-Namen und plus Lund University irgendwie bei Google anscheinend eingegeben und ist dann halt auf mein Insta-Profil gekommen. Dadurch, dass er aber selbst kein Insta hatte, hat er dann halt auf diesen E-Mail-Button geklickt. Weißt du, du kannst ja bei Insta halt deine E-Mail-Adresse hinterlegen.
Ich finde, damit hat er sich schon qualifiziert. Also da musst du diese Recherchetätigkeiten musst du erstmal bringen, um jemanden ausfindig zu machen.
Ja, das muss man wollen. Ne? Das muss man wirklich wollen.
Ja, das muss man wollen.
Und das, genau, und das dachte ich mir halt auch. Das hat mir halt auch so ein bisschen Bestätigung gegeben, dass es für ihn auch so krass war. Ne? Dass er das auch so gefühlt hat.
War das creepy in dem Moment? Ich meine, ja klar, du fandst ihn attraktiv, aber ist es dann nicht trotzdem so gewesen, dass du gesagt hast, ja, schon, aber irgendwie ist es auch ein bisschen viel? Oder hast du gesagt, geil, finde ich mega?
Im allerersten Moment dachte ich, okay, creepy. So. Aber dann war irgendwie ziemlich schnell klar und ich bin halt auch ein sehr offener Mensch. So, und ich habe halt auch Bock auf neue Begegnungen und das war halt wirklich so ein krasser Moment. Und ich war halt auch Single zu dem Zeitpunkt. Ich wusste aber nicht, ob er Single ist, das wusste ich nicht. Aber ich dachte mir so, komm ey, wenn der mich jetzt so gefunden hat und so, das wäre schon ein bisschen strange, wenn er nicht
voll,
Single wäre.
Voll.
Und dann habe ich ihm halt geantwortet auf die Nachricht. Und dann haben wir uns verabredet in so einem Park und...
Wie war das erste Aufeinandertreffen, als ihr euch gesehen habt und du schon auch diese Anziehung deinerseits gemerkt hast und auch wusstest, okay, der hat viele Anstrengungen hinter sich, um mich zu finden. War das dann schon auch klar, worauf es hinausläuft, dass ihr euch irgendwie gut findet oder war das irgendwie locker und cool?
Nee, das war irgendwie locker und cool. Die hatten sich irgendwie, ich weiß auch nicht, die Holländer trinken anscheinend relativ früh Bier. Auf jeden Fall hatten die so ein Sixer Bier dann am Start schon morgens.
Oh mein Gott.
Also es war da mittlerweile irgendwie um 21:30 oder so. Genau, und er saß da halt mit seinem Kumpel, ne, und dann lagen die Fahrräder so hinter denen. So, und das war irgendwie so ein bisschen surreal. Es war so, hi again, so, ne, irgendwie. Ja, das hat er dann halt auch, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass der Kumpel dann auch vielleicht eher so ein bisschen gestört hat. Und er, der Kumpel, hat es auch gemerkt, weil er ist dann nämlich irgendwann aufgestanden und meinte so, ja, ich lasse euch mal alleine.
Oh, okay.
Und also irgendwie muss er das so zwischenmenschlich halt gespürt haben, wobei wir natürlich irgendwie ihn integriert haben, so gut es irgendwie ging. Genau, dann ist er halt irgendwann abgehauen und dann saßen wir halt in diesem Park und wir haben uns halt über so richtig diepe Sachen irgendwie unterhalten. Ich habe dann auch rausgefunden, dass er halt Single ist. Er hat mir erzählt, dass er irgendwie unter krassen Bindungsängsten leidet, dass er noch nie eine Beziehung hatte. Ne? Also er war schon irgendwie ab und zu mal so verknallt und verliebt, aber dann hat er immer die Reißleine gezogen, weil er irgendwie dann Angst hatte, sich zu binden.
Hat das in dem Moment, hast du das mit anderen Augen gesehen, weil du den Psychologie-Master hinter dir hattest und hast gesagt, oh.
Ja, ja, voll. Das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht gedacht, aber ich dachte schon so, weil ich bin dann direkt in dieses Analysieren gegangen, ne? Und war dann auf einmal nicht mehr Pia, ne, die Frau, die ihn total geil findet, so ungefähr.
Sondern seine Therapeutin.
Sondern halt eher die Psychologin. Ja. Genau, ich war dann eher so, ich wollte irgendwie rausfinden, was da los ist bei ihm.
Ja.
Und genau, habe ihn dann halt auch so gefragt, wie so seine Kindheit war, weil häufig zeichnet sich sowas halt schon in einer absolut frühesten Kindheit ab. Ne? Wenn du Bindungsangst hast, dann bedeutet das halt meistens, dass du so eine unsichere Bindung halt erfahren hast.
Aber hast du das alles erfragt, quasi im Undercover-Modus?
Also er wusste, dass ich Psychologie studiert habe. Und er war auch selber so voll interessiert. Und dadurch, dass wir halt so voll auf einer Wellenlänge waren und uns, das hat sich so vertraut angefühlt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich auch so ein bisschen dachte, okay, wahrscheinlich werde ich sie auch nicht wiedersehen. Dass er deswegen auch so ein bisschen die Sicherheit hatte, wenn er mir das erzählt, das ist halt okay, ne? Du hast ja manchmal, es ist auch so ein Phänomen, Stranger in the Train heißt das, dass du halt manchmal so fremden Leuten noch ein bisschen mehr von dir erzählst und mehr anvertraust, als du jetzt irgendwie das Freunden anvertrauen würdest, weil du halt so denkst, okay, die Person siehst du eh nie wieder.
Ah, okay, spannend, das ist, weil so eine Distanz dazwischen ist dann.
Genau, ja, voll. Und dass du halt jetzt nicht irgendwie befürchten musst, dass die Person irgendwie was anderen irgendwas erzählt oder, ne? Das ist halt so ein zeitlich begrenztes, ich sag jetzt mal Date, aber es war ja kein Date, war.
Stranger in the Train,
genau, heißt
nicht
das. Und das kann ich mir halt so ein bisschen vorstellen, ne, dass er deswegen auch so voll viel von sich erzählt hat. Und er fand halt auch Psychologie total spannend irgendwie. Und ich habe das so ein bisschen mit ihm analysiert. Er hat mir halt, wie gesagt, erzählt, dass der Papa von ihm halt abgehauen ist, als seine Mutter mit ihm schwanger war. Ne, er hatte noch seinen größeren Bruder. Und die Mutter musste halt super viel arbeiten und konnte irgendwie kaum für die Kinder da sein, dann als er auch geboren wurde. Und er wurde halt wirklich, als er ganz, ganz klein war, schon von Babysitter zu Babysitter irgendwie gereicht mit seinem Bruder. Ne, bei mir war dann halt direkt Ding, 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 die Alarmglocken so nach dem Motto, ah, okay, ne, wenn du halt in der frühesten Kindheit schon so eine unsichere Bindung irgendwie erfährst, dann kann das halt eine Erklärung für seine Bindungsängste sein. Muss nicht, ne, kann, also klar, das kann man jetzt aus einem kurzen Gespräch halt nicht wissen, war ja jetzt auch gar kein Therapiegespräch oder so, sondern einfach so Interesse, aber das hat auf jeden Fall einiges so erklärt und dann habe ich ihm das auch so ein bisschen erklärt und er meinte auch so, boah, krass, das macht total Sinn, so hat er das noch gar nicht gesehen und es war irgendwie so voll eye-opening so für ihn und das hat, also das hat uns so connected, das war irgendwie so verrückt und irgendwann ist dann auch sein Fahrradfreund dazu gekommen wieder.
Und als es dann so zum Ende hinging, weil die wollten ja an diesem Abend ja noch fahren, hat das in dir was ausgelöst? Also hat man dann irgendwie so eine, was hat man da für ein Gefühl? Was hast du da in dem Moment gefühlt, als du wusstest, okay, der wird gleich aus Stockholm weg sein?
Es hat so ein bisschen Druck ausgelöst, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also weil ich so dachte, boah, jetzt ist der bald weg und wahrscheinlich sehen wir uns auch nicht wieder. Und ich hätte ihn halt super gern geküsst. Ich hätte voll gern gewusst, wie es ist, ihn einfach zu küssen, weil das halt einfach so was Besonderes zwischen uns war. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Situation es irgendwie hergegeben hat. Irgendwann hieß es so, also dann haben die wieder auf Holländisch geredet und ich war so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie halt los müssen. Und das war dann auch so. Und dann habe ich mich halt erst von dem Kumpel verabschiedet, habe den auch umarmt irgendwie, habe ihm eine gute Reise gewünscht und so. Und dann habe ich mich halt von dem Floris verabschiedet. Und es war, glaube ich, eine innigere Umarmung als mit dem anderen Freund da, aber halt auch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte sozusagen. Als ich im Hostel angekommen bin, hatte ich schon eine Nachricht von ihm.
Wow.
Und er hatte irgendwie geschrieben, dass er halt einen richtig, richtig schönen Tag mit mir hatte und hat sich bedankt und meinte, dass wir jetzt im Zug sind. Und dass es dann jetzt losgeht und so. Und ja, dann habe ich halt geantwortet, bin dann irgendwann eingeschlafen. Naja, aber auf jeden Fall haben wir dann halt geschrieben. Und er war dann halt irgendwann wieder zu Hause. Hat mich gefragt, wie es in Stockholm noch war, wie mein Tag war, was ich gesehen habe. Und ja, irgendwie wurden unsere Nachrichten dann immer länger und länger. Wir hatten so diesen Deep Talk, den wir halt in Stockholm hatten wir dann halt über WhatsApp geführt. Ja, dann habe ich ihm irgendwann so geschrieben, hey, ganz spontane Idee, so.
Oha.
Meine Familie wohnt in Dortmund, also ein großer Teil meiner Familie wohnt in Dortmund. Und Dortmund und Amsterdam ist nicht so weit voneinander
korrekt.
Entfernt.
Ja.
Und ja, ich wollte ihn halt gerne wiedersehen.
Oha.
Und ich wollte wissen.
Ja.
Und ich wollte ihn gerne küssen. Ich wollte ihn einfach gerne küssen.
Wann war das? Wie viel Zeit ist verstrichen bis zu diesem Zeitpunkt, als du das entschieden hast?
Ich würde sagen, so ein sehr guter Monat.
Okay, also ihr hattet einen Monat regelmäßig sehr tiefe Gespräche, beziehungsweise habt geschrieben. Okay, gut.
Genau, und dann dann hatte ich ihm das gefragt und dann habe ich mein Handy, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer wenn ich irgendwas abschicke, womit ich so ein bisschen struggle, dann schmeiße ich mein Handy immer so weg, weißt du?
Ja, so. Ich will gar keine Antwort wissen, aber man geht dann wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde wieder hin, ne, und guckt dann, oder wahrscheinlich 10
Natürlich,
Minuten.
Eine halbe Stunde, 5 Minuten.
So, wenn's. Finde ich super witzig, dass das so ein Ding ist, ne? Habe ich auch. Ich schmeiß das weg, will es gar nicht wissen, gehe überall raus und sag, möchte damit nichts mehr zu tun haben und gehe dann aber ein paar Minuten später wieder drauf.
Total.
Okay, und das hast du gemacht bei ihm.
Genau. Und
weil du Angst davor hattest, dass er Nein sagt?
Ja, und weil ich auch Angst davor hatte, dass er Ja sagt, weil dann wäre es halt noch komplizierter gewesen.
Ja.
So, weißt du,
win-win,
ich war irgendwie so,
sag ich mal.
Egal was er gesagt hätte, es wäre falsch gewesen, in Anführungszeichen.
Okay. Ja.
Aber ich wollte ihn trotzdem gerne fragen. So, und ich wollte uns trotzdem irgendwie diese Chance geben, aber ich hatte halt auf der einen Seite ein bisschen Angst, so, weil ich halt auch, ne, es war ja nie klar, was das hier gerade ist.
Und dann? Was kam dann zurück?
Naja, und dann meinte er, dass es passt und dass ich ihn sehr gerne besuchen kommen könnte und dann zeigte er mir die Stadt. Und genau, dann habe ich halt auch einen Zug gebucht und im Zug ist mir das, oh Gott,
das
da ging es mir richtig schlecht.
Das
da ging es mir richtig
so
schlecht.
Sehr.
Mir war
ich
kotzübel.
Ich fühl's ja gerade selbst mit.
Und ich war, Pia, was machst du hier gerade? Was zur Hölle machst du hier gerade? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, ne, pass auf, ich wusste, dass ich eine Nacht bei ihm schlafen werde, aber ich wusste nicht, wo. Ich wusste nicht, ob ich bei ihm in seinem Bett schlafen werde, ob ich auf der Gästecouch schlafen werde. Ich hatte keine Ahnung. Und ich wusste auch gar nicht, wie er wohnt irgendwie, ne? Also ich wusste nicht, ob er eine eigene Wohnung hat, ob er ein Zimmer hat, keine Ahnung.
Aber hast du das nicht vorher mal gefragt? Also so nach dem Motto,
nee.
Ich komme zu dir?
Ich hatte, nee.
Okay. Das wäre ja auch unangenehm, wenn man so diepe, so, solche...
Also doch, ich hatte ihn gefragt, also beziehungsweise habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es angestellt habe, aber so ein bisschen durch die Blume gefragt, ob ich mir ein Hotel buchen soll. Ne, oder ob ich bei ihm schlafen könnte. Ja. Und für ihn war es also völlig selbstverständlich, nee, klar, du schläfst auf jeden Fall bei mir. So, aber da wusste ich dann halt, da habe ich ja dann nicht gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Hast du mehr als ein Bett in deiner Wohnung?
Ja.
So, ne, wie schlafen wir denn? Und genau, die ganzen Gedanken sind mir dann so voll durch den Kopf gegangen, als ich dann in diesem Zug saß. Und ich glaube, es waren so 2 Stunden, das war so ein Bummelzug irgendwie. Ja. Und ich war nur so, oh Gott, was zur Hölle mache ich hier?
Und dann kamst du an?
Dann kam ich an, genau. Dann bin ich da halt raus und dann stand er auch schon da. Und ich war nur so, oh Gott, was mache ich hier? Der stand mit seinem Fahrrad da. Und dann habe ich ihm nur so zugewunken und dann blieb er aber stehen und kam nicht auf mich zu, wo ich so dachte, warum? Aber ich glaube, weil er auch einfach unsicher war. Und dann bin ich halt zu ihm und habe ihn umarmt und meinte so, hey. So, und dann waren wir halt direkt wieder im Gespräch. Und das allererste, was wir gemacht haben, war ein Fahrradausleihen für mich. Es war auch so völlig selbstverständlich für ihn. Er meinte, ja, ne, erster Stopp hier, diese Fahrradgarage, da leihen wir jetzt ein Fahrrad aus. Und ich war so, okay, anscheinend fahren wir Fahrrad dieses Wochenende. So,
was habt ihr denn die Tage, wie viele Tage warst du da?
Eine Nacht.
Wo hast du geschlafen?
Ja, bei ihm im Bett natürlich.
Hattet ihr auch Sex?
Ja, hatten wir.
Hat sich's angeboten? Hat sich's die ganze Zeit aufgestaut am Tag, als ihr durch die Stadt gefahren seid?
Ja, also wir hatten die ganze Zeit, also er hat mir dann halt die Stadt gezeigt und alles. Und ich habe so die ganze Zeit so ein bisschen Körperkontakt irgendwie gesucht und wollte es so ein bisschen austesten, so meine Grenzen vielleicht auch so ein bisschen austesten. Ja, ist er nicht drauf eingegangen. Dann dachte ich mir, okay, dann ist es hier anscheinend doch irgendwie was Freundschaftliches oder so. Und ist halt einfach 0,0 so drauf eingegangen, auf meine Annäherungsversuche irgendwie. Also er hat mich jetzt auch nicht krass abgewiesen, aber es kam halt nichts von ihm. So, er war so voll dabei, irgendwie mir die Stadt zu zeigen und mir irgendwelche krassen Stories zu irgendwelchen Gebäuden zu erzählen. Und ich dachte mir so die ganze Zeit, die einzige Story, die mich hier gerade interessiert, das ist unsere. Ja. So, was zur Hölle, was
also
ist
er
das
war,
hier so?
Er war so ein bisschen so weg von dieser emotionalen Schiene, wohingegen du immer seine Nähe gesucht hast. Und dann seid ihr zu Hause am Abend angekommen und wie hat sich das ergeben, dass ihr dann doch Sex hattet? Also, dass er quasi seine Haltung quasi geändert hat und auch emotional wurde?
Ja, also wir haben erstmal zusammen gekocht und dann haben wir irgendwann gegessen und dann war jetzt dann, ich meine, es war dann auch schon irgendwann Mitternacht oder so und das war dann so, okay, wo schlafe ich denn eigentlich? Und dann meinte er ja bei mir oben, wenn du magst. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann waren wir in seinem Bett und auf einmal hat er mich so aus dem Nichts geküsst. Also es war nicht so, dass wir irgendwie erst am Anfang gekuschelt haben oder so, sondern der kam einfach rüber und bumm, hat mich dann geküsst.
Hat dich das überrumpelt dann?
Also auf der einen Seite habe ich halt natürlich den ganzen Tag drauf gewartet. So, ne, ich war halt bestens vorbereitet sozusagen. Aber was mich überrumpelt hat, ist halt so ein bisschen, dass, also für mich ist das halt irgendwie, wenn man sich dann zum ersten Mal küsst, das bahnt sich ja so ein bisschen an, ne? Man sucht dann am Anfang so ein bisschen Körperkontakt, kuschelt ein bisschen, hält vielleicht ein bisschen Händchen, ne, küsst sich vielleicht irgendwie mal so kurz so auf die Wange oder keine Ahnung, ne, so dieses, dass man das so ein bisschen aufbaut irgendwie, diese Sexual Attraction, so. Das war halt null. Also wir lagen halt in dem Bett und ich war so völlig, okay, was ist das hier? Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. So. Und auf einmal hat er sich halt so rübergelehnt und hat mich geküsst. Und danach haben wir halt auch gekuschelt und dann haben wir uns nochmal geküsst und so, ne? Und dann hatten wir halt irgendwann Sex.
Wie war der? Also ich meine, wenn man sich das den ganzen Tag so anbahnt und du ja sowieso den ganzen Tag drauf gewartet hast, ihn zu küssen, ist das ja mit Sicherheit voll das Feuerwerk gewesen, oder? Für dich jetzt.
Nee, tatsächlich nicht. Also der Sex war nicht so gut.
Oh,
irgendwie.
Warum?
Oh, schwer zu sagen.
Oh, das überrascht mich jetzt tatsächlich.
Ja, hat mich auch überrascht, weil ich hab's mir, also ich glaube einfach, dass ich so eine krasse Erwartungshaltung hatte. Das wurde halt schon so ein bisschen enttäuscht dadurch, dass halt diese, ich finde es halt voll aufregend, wenn man so dieses Knistern, wenn man so kurz vor einem ersten Kuss ist, wenn sich das so, weißt du, so aufbaut irgendwie, das hat er ja komplett übersprungen.
Na ja.
Also das war ja gar nicht da. Aber ich dachte, oh, schade.
Stimmt.
Schade, wirklich schade. Und beim Sex war es dann halt wahrscheinlich ähnlich, ne? Weil ich mir das halt so ausgemalt habe, weil wir halt einfach so zwischenmenschlich so krass connected waren, dass ich dachte, ey, wir müssen ja auch körperlich voll doll
connected
sein.
Okay, also das war eher enttäuschend. Wie ist es denn mit euch weitergegangen? Also wie ging es dann?
Ja, also den ganzen nächsten Tag, ich war ja noch den ganzen vollen Tag, also bis 23 Uhr dann bei ihm, aber es hat fast nur gegossen. Also wir haben wirklich den ganzen Tag im Bett gelegen, haben How I Met Your Mother geguckt und haben gekuschelt und wir hatten auch nochmal Sex, aber es war irgendwie immer noch nicht so geil. Genau, und dann hieß es halt irgendwann so, okay, ist jetzt Zeit, langsam loszufahren. Ja, ich wusste halt auch nicht, weil wir hatten ja immer noch nicht drüber gesprochen, wie es mit uns weitergeht. So, wir hatten ja immer noch keinen Plan, was das jetzt hier ist. So, und ob wir uns jetzt weiter kennenlernen wollen oder, ne, keine Ahnung. Und das hat man halt auch so voll gemerkt, weil als wir bei ihm im Bett waren, waren wir halt so voll close, so, hatten irgendwie die ganze Zeit gekuschelt, uns irgendwie so gegenseitig gestreichelt und, ne, war einfach so mega schön. Ich glaube, wir haben uns sogar massiert. Also war einfach ein richtig schöner, entspannter Sonntag, ich weiß gar nicht, ob es ein Sonntag war, aber auf jeden Fall ein Tag im Bett so. Und dann, als wir bei dieser Flixbus-Station standen, war es halt so voll, okay, so, wie geht's jetzt weiter? So, wir haben es nicht ausgesprochen, wir waren beide so ein bisschen verunsichert. Er hat die ganze Zeit auch irgendwie so seine Arme so verschränkt, was ja so ein bisschen immer so Körpersprache, so ein bisschen Distanz aufbauend ist.
Also es war nicht mehr so schön wie am Anfang, kann man so fest.
Nee, und ich habe dann auch irgendwie versucht, ihn dann irgendwie so zum Arm und irgendwie mich so an ihn ranzukuscheln, weil wir hatten auch irgendwie noch 20 Minuten, bis der Bus kam. So, wir waren halt voll früh dann irgendwie dran. Und da kam aber halt irgendwie, er war da so distanziert irgendwie. Und du hast richtig gemerkt, das war ihm so ein bisschen unangenehm. Dass ich mich da jetzt so versucht habe, irgendwie an ihn ranzukuscheln. Ja. So, und dann wusste ich das halt auch nicht so ganz einzuordnen. Das hat mich dann auch wieder voll verunsichert. Dann dachte ich mir auch so, okay, hast du jetzt Angst, dass irgendwie ein Freund oder eine Freundin vorbeikommt und die dann irgendwie denken, ja, wer ist das denn? Oder, ne, was ist gerade dein Problem, in Anführungszeichen? Aber das habe ich dann später noch rausgefunden, pass auf. Ich bin dann nämlich nach Hause gefahren und dann haben wir aber weiter geschrieben und haben dann irgendwann so ein bisschen den Deal gemacht, so nach dem Motto, okay, pass auf, du hast mich jetzt ja besucht, dann komme ich dich auch besuchen. Also er hat mich dann in Berlin besucht, ich habe ihn vom Zug abgeholt. Dann ja hatten wir auch wieder eine schöne Zeit, wir haben uns umarmt und so, aber es war, ne, irgendwie war es ein bisschen strange und mir ist aufgefallen, dass er immer nur Nähe gesucht hat, wenn wir im Bett waren. Ne, du musst dir vorstellen, wir hatten wieder Sex, wir haben uns wieder massiert, war wieder voll intim alles so, aber sobald wir das Bett verlassen haben, war es so, als wenn wir irgendwie Brüderchen und Schwesterchen wären. So.
Ja.
Und genau, und ich bin halt dann eher so eine Person, ich suche dann halt schnell nach Nähe, weil ich halt so denke, ne, ey, wenn wir im Bett voll nah sind, warum dann nicht in der Öffentlichkeit? Ja. Genau, und dann habe ich ihn halt irgendwann drauf angesprochen und er meinte so, ja, er mag das nicht. Und er ist so ein Mensch, für ihn ist halt so Kuscheln und Küssen ist halt so das Vorspiel vom Sex sozusagen.
Okay.
Und gar nicht so dieses, er hat gar nicht das Bedürfnis irgendwie, jemanden dann irgendwie so in den Arm zu nehmen, außerhalb des Bettes halt. Also er hat gar nicht so dieses Nähebedürfnis irgendwie.
Und das sind aber auch sehr, nicht, ich würde jetzt nicht sagen konträre Haltungen, aber das sind ja schon sehr unterschiedliche Auffassungen von einem Miteinander, was du hattest und was er hatte, ne?
Genau, genau. Und das war auch, glaube ich, am Ende das, wo wir dann beide gemerkt haben, okay, vielleicht passt es doch nicht so.
Bindungsängste.
Wir hatten eine echt schöne Zeit in Berlin, so, aber als ich ihn dann verabschiedet habe, dann habe ich ihm halt irgendwie nochmal geschrieben, so, hey, ich hoffe, du bist gut in Amsterdam angekommen, aber für uns beide war irgendwie, glaube ich, so klar, ohne dass wir es ausgesprochen haben, das war es jetzt mit uns. So, und dann haben wir irgendwie noch ein paar Nachrichten geschrieben, aber es wurde dann immer weniger und weniger und dann ist es so ein bisschen ausgelaufen.
Schade eigentlich, weil es ja irgendwie so, so toll angefangen hat. Es ist ja total spannend, dass du nicht nur heute hier bei 1000 erste Dates als Daterin bist, sondern auch in der Rolle als Dating-Expertin. Das ist ja ein absoluter Jackpot hier für diesen Podcast, kann man ja nicht anders sagen. Und es ist auch mega spannend zu erfahren, was du aus deiner Sicht oder wie du das so erlebt hast, jemanden zu daten, der Bindungsängste hat. Und das finde ich jetzt auch irgendwie super spannend, wenn du das jetzt mal so rückblickend betrachtest und vielleicht uns auch hier und allen Hörerinnen und Hörern mal so einen Fun-Fact aus deinem wissenschaftlichen Fundus geben könntest. Nicht Fun-Fact, ein Wissenschafts-Fact. So,
ich wollte gerade sagen, so fun ist das,
aber ich finde das immer total schön. Auch das kann man total gut in Smalltalks bei irgendwelchen Veranstaltungen mit einbringen. Was gibt es denn eigentlich für Bindungsstile?
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also da gibt es 4 verschiedene. Du musst dir vorstellen, den Bindungsstil, den baust du halt schon als wirklich kleines Baby auf. Und der ist so ungefähr so mit 3 bis 4 ist der dann so, also nicht abgeschlossen. Abgeschlossen ist er wahrscheinlich nie, aber das ist so diese Hauptprägungszeit, sag ich mal. Und es kommt immer ganz drauf an, wie sich die deine Hauptbezugsperson um dich kümmert, sage ich jetzt mal. So, da hast du einmal die sichere Bindung. Das haben 65% oder 60% in Deutschland sind sicher gebunden. Und das ist halt, ne, wenn deine Bezugsperson auf dich eingeht als Baby, wenn du weinst zum Beispiel, dann kommt sie, schaut, was los ist, welche Bedürfnisse du hast. Genau, das ist die sichere Bindung. Dann gibt es aber auch die unsichere, vermeidende Bindung. Und die entwickelt man, wenn man als Kind so die Erfahrung macht, dass man, dass von der Bezugsperson so gar keine Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgeht. Also du weinst und die Bezugsperson kommt halt einfach nicht. So zum Beispiel, ist jetzt krass ausgedrückt, aber ne? So, und das, das haben ungefähr 35% in Deutschland.
Das ist aber
also
auch
ziemlich viele.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz schön hohe Zahl.
Ja, voll. Und dann gibt's auch noch die unsichere, ambivalente Bindung. Das ist so ein bisschen so, so die Mischung aus beiden, ne? Also du machst als Kind so ein bisschen die wechselnde Erfahrung mit der Bezugsperson. So mal erfährst du so total viel Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und dann aber gibt's halt auch wieder Phasen, wo du danach suchst und da kommt die Mama halt einfach nicht, wenn du weinst. Und genau. Es gibt auch noch einen 4. Bindungsstil, aber der wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil das ist sozusagen der Bindungsstil, wo die Kinder reinkommen, die keinem sicher zugeordnet werden können von diesen anderen 3 Bindungsstilen. Genau, aber je nachdem, wie dieser Bindungsstil halt ist, das zieht sich halt echt. Also es gab eine Studie, die hat gezeigt, 70% der Leute zeigt im Erwachsenenalter noch den Bindungsstil, den sie als Kind haben sozusagen. Also der ist schon ziemlich stabil. Und das wirkt sich natürlich dann halt auch auf deine, ich sag jetzt mal, romantischen Beziehungen irgendwie aus. Wenn du dann halt irgendwie gelernt hast, okay, ne, irgendwie deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt und so, dann, dann hast du halt einfach Angst, dich da irgendwie zu binden. Oder wenn du halt merkst, okay, ne, irgendwie mal kommt jemand, mal kommt niemand sozusagen, dann, das ist so typisch, dann das Betroffene sich sozusagen so krass an den Partner oder die Partnerin so klammern. So, und die ganz, ganz viel Nähe und Zuneigung brauchen und ganz doll Angst haben, dass die Person einen sie dann irgendwie verlässt oder so.
Was würdest du sagen, was man gegen Bindungsangst machen kann? Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich treffe jetzt eine Person, die genau diese Sachen mitbringt und sagt, ich kann das nicht, ich möchte in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten austauschen, wie auch immer, oder mir ist das alles zu viel. Wie kann ich denn helfen? Also wie kann ich das denn hinkriegen, dass derjenige mit mir dann zusammenkommt, mit jemandem, der das mag?
Ja, also ne, du kannst natürlich keine Person drängen. Es ist halt auch falsch, die Person zu überzeugen beziehungsweise ne, dazu zu nötigen dann irgendwie, wenn sie das nicht möchte. Aber das, was tatsächlich am besten hilft, ist halt wirklich positive Erfahrungen zu machen, ne? Und diese Bindungsängste zu überschreiben, sage ich jetzt mal. Und das schaffst du halt nur, wenn du es als betroffene Person sozusagen schaffst, dich dann vielleicht doch mal auf eine Beziehung einzulassen und dann halt merkst, aha, es kann ja doch richtig schön sein. Ich muss ja gar keine Angst haben, ne, da irgendwie jetzt verletzt zu werden oder so, wenn ich Gefühle zeige, sondern die Person ist halt total, ne, total toll und geht da total, geht total auf mich ein und ich merke halt einfach, ich kann mich total sicher fühlen. Genau, und das ist halt das, was wirklich am besten hilft, aber es ist halt echt nicht so leicht, ne, wenn du da halt. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie krass, ich sag jetzt mal, traumatisiert du bist aus der Kindheit, ne? Du kannst es natürlich dann auch selbst probieren, wenn du sagst, hey, ne, ich versuch's jetzt, ich hoffe einfach, dass es mir hilft und ich traue mich jetzt. Aber sonst kann es natürlich auch helfen, wirklich das im Rahmen von einer Therapie aufzuarbeiten. Und es ist halt auch immer schwierig, ne, für das Gegenüber. Die Person ist ja mit dir in einer Beziehung, ist nicht deine Therapeutin oder dein Therapeut.
Das kann jemand gar nicht halten. Das sind ja
genau,
große Dinge.
Genau, halt, es kann halt auch total belastend sein für die Beziehung. Da ist es natürlich super wichtig, offen miteinander zu kommunizieren. Aber du kannst halt als andere Person, kannst du der betroffenen Person ja auch nicht die Sicherheit geben, dass du sie niemals irgendwie verletzt und niemals verlässt und so, ne? Das kannst du nicht. Und deswegen, gerade wenn man da halt sehr drunter leidet, dann macht es schon Sinn, auch ja, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Pia, vielen Dank, dass du heute hier bei 1000 erste Dates warst. Ich habe sehr viel gelernt. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und mit uns das
sehr,
alles geteilt
sehr gerne.
Hast. Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.
Mach's gut, Pia.
Tschüssi.
Tschüss. Wenn ihr das und noch viele weitere spannende Fakten wissen wollt, dann hört jetzt ganz genau zu, denn wir verlosen ein signiertes Buch, It's a Date von Pia Kabitsch, und das könnt ihr auf Insta kriegen und wir verlosen das. Ich höre ja echt viele Dating-Stories von euch und ich liebe das. Aber in der Regel beschäftigt mich das auch im Nachgang dann noch immer so. Und dann bespreche ich es mit meinen beiden Redakteurinnen Eileen und Peace hier und da noch. Und dann dachte ich mir jetzt, hört doch einfach bei unseren Gesprächen mit. Ich meine, ich muss das ja auch irgendwie verarbeiten. Eileen, ich bin immer noch am Hadern und am Überlegen, welchen Bindungsstil ich in meinem Leben verfolge.
Ja, ich fand es auch voll interessant, dass sie das erzählt hat, oder? Weil
ist geil.
Das ist so etwas, darüber macht man sich nie Gedanken.
Nee, fand ich auch.
Und was würdest du sagen? Was bist du für ein Typ?
Ah, ich glaube, ich habe diesen ersten Typ, den sicheren Bindungsstil. Meine Eltern haben mich wirklich immer so, ich konnte mich immer auf meine Eltern verlassen. Sie hat ja auch gesagt, das ergründet sich ja alles in der Kindheit und in der Jugend. Und bei mir war das immer so, dass ich mich auf meine Eltern verlassen konnte. Und so ist das auch bis heute, dass ich immer eine sehr, sehr enge Bindung zu meinen Partnerinnen habe. Und darum finde ich das immer ganz spannend.
Warst du dann auch so der Typ, der von Beziehung zu Beziehung gesprungen ist? Die gibt's ja auch dann.
Nee, tatsächlich nie. Ich brauchte immer ungefähr ein Jahr, ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet, bis ich wieder klar kam. Aber in meinem Freundeskreis gibt es welche, die ähnlich, wie es bei Floris der Fall war, sich auch so verhalten. Und da habe ich das ein bisschen gesehen, dass es da wirklich Unterschiede gibt.
Vielleicht spricht es aber tatsächlich auch gar nicht für einen sicheren Bindungsstil. Vielleicht ist das eher so mit so einer Angst verbunden, dass man Angst hat, alleine zu sein und deswegen von Beziehung zu Beziehung rennt. Weil eigentlich ist es ja auch gut, wenn man so ein bisschen Me-Time hat nach einer Trennung, oder?
Ja, eigentlich würde ich das jedem Menschen empfehlen, mal zu sich selbst zu finden.
Ich finde es auch interessant, dass dadurch, dass sie die Stile beschrieben hat, merkt man auch eigentlich, wie privilegiert man aufgewachsen ist, weil man nimmt immer alles für selbstverständlich.
Absolut.
Aber auch wenn du sagst, du hattest deine Eltern immer um dich und so, ist ja voll schön. Also das wünscht man ja jedem Kind.
Total. Wobei ich sagen muss, als ich so die Geschichte gehört habe, da tat es mir echt leid, auch für ihn, weil das ist ja voll schön in der Öffentlichkeit auch irgendwie zu wissen, dass die Partnerin oder der Partner irgendwie an der Seite ist. Es ist ja auch irgendwie schade, dass man damit ein Problem hat. Auf der anderen Seite, es ist auch individuell einfach.
Ja, voll. Ich fand es aber auch sehr interessant, dass er offen war, dieses Gespräch zuzulassen irgendwie. Auch mal ein bisschen zu hinterfragen, weil das ist ja das Problem, dass es viele gar nicht machen. Und für natürlich hinnehmen, ist es dann ein langer Prozess natürlich. Aber wenn man langfristig vielleicht so auf sein Wohlergehen achten will, dann wäre das ja was man angehen kann, wenn man es einmal erkennt und laut ausspricht, dass es Probleme zu geben scheint.
Ja. Aber fandst du es nicht auch krass, dass es am Anfang so eine krasse Bindung, so eine krasse Anziehung zwischen den beiden gab und dann ist das irgendwie so ausgefadet? Das ist
voll.
So traurig,
finde ich
das.
Ja, voll so innerhalb der ersten Stunden, oder? Aber ich fand es voll interessant, dass es ein Phänomen ist und dass es einen Namen hat, dieses Stranger on a Train.
Stranger on a Train.
Ja. Wobei die waren jetzt, er musste noch in einen Zug.
Ja.
Stranger going to the train mäßig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich geil, dass es dafür einen Begriff gibt, dass du
voll.
Einem Fremden mehr erzählst als einer Person, die dir nahe steht.
Voll. Also fast schon so, ich wäre ein bisschen beleidigt, wenn ich hören würde, dass sie einer Freundin nach einem dreistündigen Gespräch mit einem Typen mehr erzählt hat als mir irgendwie
voll.
In drei Wochen Urlaub oder so.
Aber ich kann es total nachvollziehen, weil du irgendwie, das hat sie ja auch erzählt, sie hat, oder dieses Phänomen Stranger on a Train ist deswegen da, weil du alles sagen kannst, was du willst, ohne Angst vor Sanktionen haben zu müssen, dass dich jemand einkategorisiert, weil du hast ja eh nichts zu verlieren.
Ja, voll, das stimmt. Nee, ich fand das auch interessant. Also, aber heutzutage gibt es echt für alles einen Namen. Ich weiß auch nicht, warum mich das gewundert hat.
Aber jetzt merke ich, ich habe das tatsächlich auch manchmal. Denn ich rede sehr, sehr gerne mit fremden Menschen. Und mein Vater hat das auch. Der redet teilweise sehr viel mit Supermarktkassiererinnen und erzählt sein ganzes Leben.
Ja.
Und ich glaube, das ist erblich.
Wie ist das Feedback dann?
Sehr gut immer. Die lieben ihn. Er ist immer sehr unterhaltsam, aber der mag das, glaube ich, sich kurzfristig Menschen zu öffnen in solchen Situationen. Und das kann ich nachvollziehen. Irgendwie ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Du gibst ja in dem Moment voll viel. Du öffnest dein Herz für einen kurzen Moment. Und ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde das gar nicht verwerflich, dass es dieses Phänomen gibt.
Nee, ich finde das auch irgendwie schön, weil das sind dann so ganz besondere Begegnungen, an die denkt man dann auch noch lange. Vor allem, sie war ja im Urlaub und verbindet es mit diesem Urlaub, den sie da hatte. Also
total.
Eine schöne Erinnerung an damals. Ja.
Also ich habe mich auch mal einmal in die Lage versetzt, wenn ich so eine Expertin in Sachen Dating wäre, wie sie es wissenschaftlich aufbereitet hat, ob ich anders ans Daten rangehen würde.
Irgendwie schon, oder? Weil, also ich finde auch, jeder Job, den man macht, der formt irgendwie einen.
Ja, das stimmt.
Und dadurch denkst du dann, siehst du die Dinge ganz anders.
Oder du wirst betriebsblind.
Oh, das stimmt auch.
Ja.
Oder du machst dann halt hier und da mal doch eine Ausnahme, weil...
Ja, die Frage ist halt, entweder wirst du ganz penibel und denkst sofort, Red Flags. Oder du lässt alles total auf dich zukommen und bist total easy, weil du weißt, kann ich eh nicht beeinflussen.
Wobei, wenn man einmal verliebt ist, da kommt auch die Wissenschaft nicht gegen die Hormone an manchmal, glaube ich.
Das ist schön gesagt. Das finde ich gerade schön. Ja, ist so.
Gutes Schlusswort.
Finde ich auch.
Hormone machen einen wahnsinnig.
Wenn ihr sagt, Stranger on a Train, das klingt nach mir, ich erzähle meine Geschichte auch gerne jemandem Fremdes, dann macht das sehr gerne. Hier bei 1000 Erste Dates. Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Dating-Geschichte. Einfach eine Mail an hallo@1000erstedates.de oder auf Instagram @1000 als Zahl geschrieben, Erste Dates. Bis bald. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Eileen Doan, Lena Kohlwees, Peace Solomon Obong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel und Simone Hundrieser. Aufnahmeleitung Niklas Gramann.
Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
De la lumière, une quête de l'eau.
Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser. Nach einer neuen Malerei.
Das ist fast wie eine Pilgerfahrt.
Pilgrimage.
Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs.
Je pense que Monet...
Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
It's just antithetical.
Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre.
Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich.
Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein.
Monet geht es um Monet und um sein eigenes Werk.
Tu bois du vin? Es lebe Claude.
Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit.
Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern.
And he wrote something in a letter about
him. Er schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.